Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstellen, zur Ruhe kommen. Und auf das Vorspiel hören. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ich tue das im Besonderen mit einem wunderbaren Vers aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium. Da heißt es, Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich habe sie gesehen, letzten Montag bei einer Fahrradtour, eine große Herde mit Schafen. Hunde, ein Hirte und vor allen Dingen ganz viele so kleine Lämpchen. Herrlich. Und ich denke immer, wie können die bloß ihre Mutter finden? Aber es war ganz einfach. Ein Blöken und das scheint wohl eine unverwechselbare Stimme zu sein und schon sauste das kleine Lämpchen zur richtigen Mutter. Jedenfalls kam mir das so vor. Mutter hat das Kind auch nicht weggestoßen. So ist das mit Jesus auch. Und ich glaube, Gottesdienst, das heißt auch gemeinsam lernen, auf die richtige Stimme zu hören, nämlich auf die Stimme Jesu. Heute begrüße ich drei Menschen im Besonderen. Das erste ist Katharina. Katharina kommt aus MacPom. Extra hierher, weil sie noch mal Lust und Freude hatte, mit uns zum Musik zu machen. Wir haben ihr direkt ein Problem bereitet. Wir haben keine Sänger, keine Vorsänger. Ja. Und manche unserer Supervorsänger kommen immer erst 2:30. Dann geht das ja nicht mehr so richtig. Aber die drei machen das jetzt wunderbar. Zweitens begrüße ich Isabella Sophie. Die ist was ganz Besonderes heute. Muss gar nicht rot werden, Isabella. Isabella wird nämlich heute getauft. Und das ist was ganz Wunderschönes. Und zu Isabella gehört natürlich so eine ganze Familie. Herzlich willkommen. Und das Dritte, ich begrüße Pfarrer im Ruhestand, Hans-Achim Wellnitz, gut bekannt in dieser Gemeinde. Und ich habe mich so gefreut, als ich ihn fragte, er sagt, ja, ich predige. Das ist wunderbar. Und Technik und Musik sorgen dafür, dass es heute eine Klangfülle geben wird. Ich habe da gar keine Sorgen. Jetzt die Frage, hat jemand heute Geburtstag? Kein Geburtstag, kein Geburtstagslied, aber wir wollen miteinander Gott loben. Und das tun wir mit dem ersten Lied in Christus.
Ich möchte mit euch weiterbeten mit Psalm 8. Das findet ihr im Gesangbuch. Das ist die Nummer 705 im Gesangbuch, relativ weit hinten, wo die Psalmen stehen. Und wir wollen das so beten, dass ich beginne und alle miteinander die eingerückten Zeilen laut lesen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir beten weiter. Himmlischer Vater, Der Sonntag ist dein Liebeslied an uns. Danke, dass es wieder Sonntag ist. Danke, dass wir uns hier treffen können, in deinem Namen und Gottesdienst feiern können. Vater, alles, was unser Leben ausmacht und was uns bewegt, mit dem können wir zu dir kommen. Denn wohin sonst sollten wir auch gehen? Danke für alles Gute, was du in dieser Woche für uns getan hast. Jesus, in dir ist unser ganzer Halt. Du, Jesus, hast den Tod besiegt, sodass wir durch dich wie neu geboren sind und dass wir das auch ganz besonders heute in der Taufe feiern dürfen und bezeugen dürfen. Dafür danken wir dir. Jesus, du lebst und du stehst hoch über dem Staub dieser Welt. Und wir beten zu dir, dass du kommst, mitten hinein in den Staub unserer Welt, mitten hinein in unseren Staub. Diese Welt fordert uns immer wieder neu heraus. Und Vater, wir beten, dass du kommst und wie wir gesungen haben, dass du kommst und die Finsternis in unserem Leben zerreißt. Und so bringen wir dir jetzt in einem Moment der Stille alles, was uns heute von dir trennt. Und wir bringen dir auch die Stellen in unserem Leben, in denen es noch finster ist und die dein Licht ganz besonders brauchen. Vater, du kennst uns. Du weißt, was uns bewegt. Du weißt, was wir ablegen müssen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du führst uns zum Leben zurück. Das, was du für uns am Kreuz getan hast, das hebt uns heraus aus Staub und Schmerz. Hilf uns, Vater, dass wir das für uns und unser Leben immer wieder neu annehmen können. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Im Römerbrief in Kapitel 8 schreibt Paulus: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so beten wir weiter: Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Isabella, es ist schön, dass du heute getauft wirst. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dich besucht habe. Vor allem Dingen kann ich mich an ein wunderschönes Zimmer erinnern. Die Isabella hat so ein schönes Kinderzimmer. Und das hat sie mir am Ende gezeigt. Da durfte ich wirklich rein. Ich weiß nicht, ob da jeder rein darf. Also, das ist ganz super. Und was mich noch ganz besonders bewegt hat, war, als ich die Isabella, die ist 5 Jahre alt, gefragt habe, warum willst du eigentlich getauft werden? Da hat sie mich angeguckt und gesagt, weil ich zu Gott gehöre. So ganz einfach. aber so ganz tief. Und das hat mir total gut gefallen. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir dich heute taufen dürfen. Und ich merke, dass du ganz schön aufgeregt bist. Und dass dir das ganz komisch ist, weil hier so viele Leute sitzen. Aber soll ich dir mal was sagen? Das sind, ich glaube, fast alles Leute, die sind auch mal getauft worden. Und die haben genauso da gesessen wie du. Und das war denen vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber das sind alles Freunde geworden. Das kannst du nachher sehen. Wenn alles fertig ist, dann gehen wir raus und dann trinken wir Kaffee oder trinken Saft und dann reden die alle miteinander, weil die alle Freunde geworden sind. Wer nämlich getauft wird, der ist nicht nur ein Freund von Jesus, sondern ist auch ein Freund all der Menschen hier. Und deshalb, bei Freunden muss man ja keine Angst haben, ne? Genau. Taufe, das ist was ganz Schönes, weil Taufe heißt, da gibt es einen Gott, der sagt zu dir, ja. Und es gibt eine Isabella, die sagt jetzt zu Gott, ja. Und damit das alle sehen, kriegt man ein bisschen Wasser über den Kopf. Dreimal. Nur ein bisschen. Es gibt auch ein Handtuch dabei. Alles kein Problem. Und in der Taufe, da werden wir hineingenommen in Gottes Schutz. Und dieser Schutz ist viel größer als unsere Angst, wenn die manchmal da ist. Denn Jesus Christus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als ich bei der Isabella war, habe ich ihr eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von den Kindern, die zu Jesus wollten. Und ich habe gedacht, die erzählen wir heute nochmal. Und das macht die Alexandra.
Ich lese aus Markus 10. Jesus segnet die Kinder. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.
Und jetzt ist was ganz Tolles passiert, Isabella. Du hast dich schon rumgedreht, ja. Weißt du, wer da oben steht? Ganz viele Kinder. Die Kinder sind aus dem Kindergottesdienst und die haben gesagt, bei der Taufe von der Isabella, da wollen wir dabei sein. Das wollen wir mitkriegen, damit die nicht als Kind so alleine ist. Das finde ich super. Wir taufen Kinder auf den Namen Gottes. Wir vertrauen sie seiner Liebe an und der Herrschaft unseres Gottes. Und wir nehmen sie auf in die christliche Kirche. Aber dabei passiert auch was Besonderes. Wir werden nochmal an unsere eigene Taufe erinnert. Und deshalb wollen wir stellvertretend für die Kinder aus dem Bekenntnis des Glaubens, das in der Kirche seit alter Zeit überliefert wird, unseren Glauben bekennen. Und wer kann, mag dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Außer Eltern, Isabella und der Patin dürfen sich alle wieder hinsetzen. Sie dürfen einfach stehen bleiben. Ich frage Sie als Eltern und als Patin, wollen Sie, dass Isabella auf den Namen Gottes getauft wird? Wollen Sie Isabella im Geist von Jesus und mit Gottes Liebe ins Leben begleiten? So antworten Sie, ja, mit Gottes Hilfe. Dann wollen wir Isabella taufen und ihr dürft nach vorne kommen. Isabella, das Erste, was wir jetzt machen, ist erstmal Wasser hier reinkippen. Hilfst du mir dabei? Komm. Stellt sich hier hin, dann können wir das nämlich alle wunderbar sehen. Ich mache den Kopf so ein bisschen so. Isabella, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dein Taufspruch, der heißt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Putzt du dir selber ab. Zu einer Taufe. Da gehört auch eine Taufkerze. Die haben wir beide vorhin schon da nach vorne getragen. Aber jetzt dürfen wir die auch anzünden. Holst du die? So. Weißt du, warum wir diese Kerze anzünden? Ich habe dir bei dem Besuch erzählt, dass du die jetzt jedes Jahr anmachen kannst. Immer an deinem Tauftag. Aber dahinter steckt noch was anderes. Jesus hat mal zu den Menschen gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und diese Kerze, die ist das Zeichen dafür, dass Christus jetzt das Licht deines Lebens ist. Und das finde ich was ganz Wunderbares. Ja? So. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehört sie zu uns. Und der Bürgermeister hat uns. Und dann freue ich mich sehr, dass deine Mama noch mit uns beten wird.
Wir freuen uns und sind sehr glücklich. Amen.
Wir sind dankbar für die Kollekte, die am vergangenen Sonntag zusammengekommen ist. Sie betrug 659 Euro. Herzlichen Dank allen Gebern. Heute sammeln wir für etwas, das ich selber festgelegt habe. Wir hatten in den letzten Monaten ab und zu mal ein Problem mit der technischen Übertragung von Mails aus dem Gemeindeamt. Nicht das Gemeindeamt hat schlecht gearbeitet, sondern irgendwas klappte mit unserer Godi-Group nicht. Und deshalb habe ich keine Abkündigung bekommen. Also habe ich mal nachgeguckt und wir sammeln ja immer im Eingang für die Seniorenarbeit, fürs Café Johannes. Und dann bin ich so durchgegangen und heute ist die Jugendarbeit dran. Habe ich mir so überlegt. Sonst müssen wir noch mal was tauschen. Unser Schatzmeister sitzt da, der Finanzkirchmeister. Ich konnte auch nichts dran machen. Wir sammeln für die Jugendarbeit. Das passt doch zu Isabella. Richtig gut. Wir haben eine tolle Jugendarbeit. Großen Jugendgottesdienst. Wir machen viele Aktionen. Wir freuen uns, dass viele junge Menschen kommen. Gerade ist wieder eine VIP, also eine Very Important Person, im Kindergottesdienst und hilft damit. Sie schauen rein in das, was wir hier machen. Und das alles kostet Geld. Und deshalb lade ich Sie herzlich ein, gleich großzügig zu geben. Und am Ausgang, das konnte ich nachlesen im Buch, sammeln wir für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Es gibt ja in Osteuropa viele Länder, denen geht es den Menschen in diesen Ländern ganz, ganz schön dreckig. Da ist nicht viel da zum Leben. Und deshalb gibt es von Seiten der Kirche aus immer wieder Initiativen und Projekte, um solchen Menschen zu helfen. Gott segne Geber und Gaben. Und jetzt singen wir miteinander das Lied unter der Nummer 321. Nun danket alle Gott.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass es ein lebendiges Wort ist. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich freue mich, nach fast anderthalb Jahren mal wieder hier vorne zu stehen und zu predigen. Sie sehen, ich fühle mich als Rentner gut, werde mich deswegen auch nicht auf die freie Stelle hier bewerben. Wir fangen heute an mit einer neuen Reihe über Nehemia. Nehemia, das ist das Titel eines Buches im Alten Testament. Eigentlich sollte letzte Woche schon der Start sein, aber das ist jetzt verschoben, beziehungsweise ich nehme ein Stück, das erste Kapitel aus diesem Nehemia-Buch mit dazu, zu dem zweiten Kapitel, das eigentlich mein Predigttext ist. Wer mit in der Gottesdienstbibel mitlesen will, im Alten Testament auf der Seite 456, da beginnt das Nehemia-Buch. Ich lese die ersten vier Verse aus Nehemia 1. Das ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn des Halachia, im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes, im Monat Kislev, war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe. Den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, ich fastete und flehte den Gott des Himmels an, ich betete. Und jetzt kommt ein Bußgebet. Es kommt ein Gebet, in dem Nehemia die Schuld des Volkes bekennt, aber auch Gott an sein Erbarmen erinnert und bittet, dass er sich erbarmt. Und am Ende dieses Gebet heißt es: Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voller Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Und jetzt vergeht eine Zeit und es geschieht Folgendes. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn dem König. Ich war bei ihm sehr gut angesehen. Der König sagte zu mir: Warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich: Der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Daraufhin fragte mich der König: Und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zu Gott des Himmels und sagte zum König: Mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, der neben der Königin saß, fragte mich: Wie lange wird deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm: Mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtlich Schreiben mitgeben und an die Statthalter der Provinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaph, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die Güte meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Soweit der Bericht des Nehemia. Da ist ein junger Mann in Babylonien, ein junger Mann, der, wir würden sagen, Migrationshintergrund hat. Er ist nämlich von Hause aus Jude. Aber er hat es in Babylon zu etwas gebracht. Er war Mundschenk. Ein ganz wichtiger Posten, denn der Mundschenk musste erstens dafür sorgen, dass wirklich gute Getränke gereicht werden. Und zweitens musste er auch dafür sorgen, dass in dem Becher sich kein Gift befand. Er probierte also und wäre dann vor dem König gestorben, wenn denn da Gift drin gewesen wäre. Ein wichtiger Posten, er hatte sich hochgearbeitet. Es sind zweimal in unserem Text Angaben zur Zeit und von daher wissen wir, dieser Bericht ist aus dem Jahre 445 vor Christus. Und wenn man dann liest in Geschichtsbüchern, dann stellt man fest, vor 141 Jahren ist Jerusalem zerstört worden, ist der Tempel zerstört worden, sind die Juden aus Israel verschleppt worden nach Babylon. 141 Jahre. Was für eine Zeitspanne. Und wenn man sich dann überlegt, was hier passiert, Nehemia kriegt Besuch von Brüdern, steht hier, von der Verwandtschaft. Das wird nicht oft passiert sein, denn das ist ein ganz schöner Weg von Jerusalem nach Babylon und der war beschwerlich, teuer und gefährlich. Das passierte selten. Post ging auch nicht so gut, obwohl bei uns klappt das, glaube ich, auch mit der Post ja oft nicht so gut. Naja, ich muss jetzt sagen, das war Ägypten. Mein Enkel hat mir eine Postkarte aus Ägypten geschickt und die hat über 2 Monate gebraucht, bis sie uns erreicht hat. Also Babylon ist noch weiter als Ägypten, von daher können Sie sehen, mit der Post, das war auch nicht so gut damals, klappte nicht. Der kriegte eigentlich nicht viel Informationen aus Jerusalem. Und wenn man sich das überlegt, der ist er ja nie gewesen. Der ist in Babylon geboren und seine Eltern auch schon. Der lebte nur vom Hörensagen. Der hat erzählt bekommen vom Tempel und von allem Möglichen in Jerusalem. Und dann passiert das, was hier berichtet wird. Er erfährt, dass die Not in Jerusalem groß ist. Dass nach 141 Jahren immer noch alles in Schutt und Asche liegt. Und er lässt sich von diesem Bericht berühren. Ein junger Mann, der eigentlich mit Jerusalem nichts mehr zu tun hat, setzt sich hin und weint. Weint über Not und Elend mitten in dieser Welt, eigentlich ganz weit von ihm weg. Er lässt sich davon berühren und entwickelt Mitleid. Was für eine tolle Geste, wenn ein Mensch mitleiden kann, wenn ein Mensch sich berühren lassen kann von der Not und dem Elend anderer Menschen. Das ist vielleicht etwas, was in unserer heutigen Zeit uns manchmal verloren geht. Ich habe das Gefühl, als wenn wir eher nach unserer eigenen Not, nach dem, was wir brauchen, gucken und fragen und uns gar nicht so sehr berühren lassen von dem, was andere Menschen durchmachen, was andere Menschen an Leid erfahren. Und oft vielleicht auch sogar das Leid der Nachbarn, der Menschen, die in unserer Nähe wohnen, gar nicht wahrnehmen. Hier eine ganz andere Situation. Aber ich möchte noch in Klammern etwas zu den 141 Jahren sagen. 141 Jahre liegen zwischen der Eroberung und Zerstörung und Jerusalems und hier diesem Bericht, in dem etwas beginnt, was für Jerusalem und Israel große Veränderungen mit sich führt. Sie werden das die nächsten Sonntage hören. 141 Jahre. Was ist das für ein Gott? Wir haben das eben gerade bei der Taufe ja nochmal gesagt. Der Gott ist doch eigentlich, so wünschen wir uns das, einer, der immer an unserer Seite steht und dafür sorgt, dass es glatt geht. Überlegen Sie sich mal, wie es dem Volk Israel ergangen ist. 141 Jahre, nichts passiert. Und trotzdem rechnen immer noch Menschen damit, dass Gott am Werk ist. Israel hat im Laufe seiner Geschichte begriffen, dieser Gott, der uns aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat, der uns frei gemacht hat, der uns zu einem Volk gemacht hat, der uns Land gegeben hat. Dieser Gott ist nicht ein Joker, den wir ziehen und der dann dafür sorgt, dass unser Leben immer problemlos läuft. Ja, wir haben erfahren, dass er uns behütet und bewahrt, aber manchmal, so hat Israel das erlebt, haben wir in schwierigen Zeiten natürlich darum gebeten, dass sie besser werden sollten. Aber wichtiger war das Gebet, gib uns Kraft, diese Situation auszuhalten. Gib uns Kraft in Babylon, daran zu glauben, dass eines Tages Jerusalem wieder Hauptstadt wird, dass eines Tages Jerusalem wieder groß wird. Und dann geschieht in unserer Geschichte ein zweites Mal, dass ein Mensch Mitgefühl hat, jetzt der König. Nach diesem Bericht und dem wirklich auch ein Stück Zusammenbruch des Nehemias sind einige, viele Tage vergangen. Und dem Nehemia ging es immer schlechter. Man sah ihm das an. Und der König, und das ist doch eigentlich etwas Ungewöhnliches, er hat plötzlich einen Blick für seinen Diener, für diesen Migranten, für den Ausländer, für den, der eigentlich ja von dem besiegten Volk der Israeliten stammt. Auch er zeigt plötzlich Mitgefühl. Er sieht, dem geht es schlecht und er sieht es nicht nur, sondern er spricht ihn an. Warum siehst du so schlecht aus? Und er macht sich selber Gedanken. Und das, denke ich, ist eben das Entscheidende. Wenn wir Mitgefühl haben. Wenn wir so auf die Menschen um uns her gucken, dass wir einen anderen Blick bekommen und einen anderen Blick für die Menschen bekommen und plötzlich fragen, wie geht es dir? Was ist der Grund, dass es dir schlecht geht? Mir ist das nochmal aufgefallen in diesem Ereignis jetzt in Münster, was danach sofort im Internet stand. Denn da war genau der Punkt, geht es um Mitgefühl oder geht es eigentlich um Angst, um Vorurteile? Diese Tweets, die da waren, in denen stand, Frau von Storch ist da, ja, hat sich da negativ hervorgetan, da standen Ressentiments, da standen Vorurteile. Man merkt, wenn man von Angst getrieben ist, dann kriegt man einen verzerrten Blick auf die Menschen. Da, wo Mitgefühl eine Rolle spielt, da entsteht plötzlich eine Zuwendung, eine Zuneigung zu den Menschen. Da entsteht so etwas wie Liebe. Und hier der König, er fragt, was ist dein Problem? Und jetzt steht hier ein Satz, dass er neben ja einen Schrecken kriegt. Warum kriegt er einen Schrecken? Wissen Sie noch, wie sein Gebet geendet hat? Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. So hat er gebetet. Jetzt waren ja schon ein paar Tage vergangen. Der König hatte überhaupt nicht auf ihn geachtet. Und jetzt auf einmal spricht er ihn an. Da kriegt er Nehemia den großen Schreck. Wird mein Gebet jetzt auf einmal erhört? Der König spricht mich an. Was passiert jetzt? Und ihm wird auf einmal klar, jetzt ist der entscheidende Moment. Jetzt muss ich die richtigen Worte finden, um dem König mein Anliegen zu sagen. Und er findet die richtigen Worte. Er erzählt von der Trauer, von seiner Trauer, von der Not in Jerusalem. Er findet diese richtigen Worte, weil Gott sie ihm gibt in diesem Moment. Und diese Worte, sie verändern. Diese Worte verändern den König, der plötzlich sagt, okay, ich habe verstanden, was du willst. Du willst diese Not lindern. Du willst, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, es den Menschen in Jerusalem wieder gut geht. Wie lange brauchst du, um dahin zu fahren, um die Dinge zu regeln? Was ich schade finde, dass in diesem Text nicht irgendeine Zahl steht. Ich hätte mich, fände ich ja spannend gefunden, was der Nehemia gesagt hätte, wie viele Jahre oder weiß ich was, Jahrzehnte er braucht. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn man Jerusalem wieder aufbauen will und die Menschen wieder einigermaßen lebenswerte Verhältnisse haben sollen. Steht hier nicht. Egal, die Zeit war aber so, dass der König zufrieden war. Sagt, okay, du kannst gehen. Und jetzt passiert etwas, was, denke ich, entscheidend auch in diesem Buch des Nehemia, neben dem Gebet der ständigen Verbindung des Nehemias zu Gott ist, dass er plötzlich anfängt, strategisch zu denken. Dass er plötzlich anfängt, zu überlegen, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen. Er hat diese Vision, Jerusalem soll wieder blühen, Jerusalem soll wieder eine lebendige Stadt sein. Und er fängt an zu überlegen, was brauche ich dafür? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben, für Gemeindearbeit, für Gemeindeaufbau, immer wieder zu fragen, Gott, wohin soll es gehen? Und eine Strategie zu entwickeln, was brauchen wir dafür, um das zu erreichen? Denn dem Nehemia wird in dieser Situation klar, wenn ich bete, dann gehört das Tun genauso mit dazu. Nicht nur einfach beten, Herr, mach, dass Jerusalem bald wieder eine blühende Stadt wird. Und dann macht man weiter einen auf den Mund schenken. Nein. Plötzlich merkt er, Gott will, dass ich was tue, dafür was tue, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Dafür, wofür ich gebeten habe, soll ich auch arbeiten. Beten und arbeiten, das gehört mit zusammen, weil Gott uns mit in den Dienst nimmt. Ein spannendes Buch, das Nehemia-Buch. Wie es weitergeht, nächste Mal. Wichtig für Nehemia, Gebet, die Verbindung zu Gott, sich in Dienst nehmen zu lassen und zu überlegen, was ist wichtig und was ist dran. Wir wollen beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass wir von dieser Erfahrung des Nehemias in seinem Buch hören, dass das Beten eine ganz wichtige Verbindung ist und dass das Beten so viel verändern kann. Und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder zu betenden Menschen werden lässt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder zu mitfühlenden Menschen machst, die die anderen im Blick haben unter dem Blickwinkel, was ist für sie dran und wichtig, was brauchen sie. Lass es uns lernen, uns selber immer wieder loszulassen und auf die anderen zuzugehen. Und danke, dass du ein Gott bist, der nicht einfach mit einem Schnips alles wieder gut macht, sondern ein Gott bist, der uns in jeder Situation nicht alleine lässt und uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Amen. Wir wollen miteinander singen, wohl denen, die da wandeln, 295.
Thank you.
Ein paar Abkündigungen habe ich noch. Im Kindergottesdienst ist gerade Besuch. Die Sabine Schnappowitz und ihr Mann. Das ist die Dame, die an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien eine Schule leitet. Die Salam-Schule, erinnern Sie sich, für die haben wir schon gesammelt. Und das finde ich ganz toll. Die hat einfach mal vorbeigeschaut und wollte den Kindern sagen, das bin ich, hier bin ich und ihr sammelt für uns, weil der Kindergottesdienst ja ganz regelmäßig sammelt. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Also wenn Sie sie gleich sehen, ihr Mann ist, weiß ich nicht, Türke oder Syrer, fällt Ihnen vielleicht auf. Man kann gut Deutsch mit Ihnen sprechen. Also, nachdem ich ja keine Abkündigung bekommen habe, wenn ich irgendwas vergessen sollte, dann wäre ich dankbar, wenn Sie mich ergänzen. Am kommenden Sonntag, den 22., feiern wir hier wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr. Wir haben zwei Highlights. Wir haben nur noch Highlights demnächst. Das werden Sie merken. Einmal singt der Chor Exchange. Da freuen wir uns drauf. Und zum anderen wird Pfarrer Markus Tesch predigen. Pfarrer Markus Tesch war auch mal in dieser Gemeinde. Ich glaube, als Pfarrer zur Anstellung. Ja. Und manche von den etwas Älteren werden sich erinnern. Und die Jüngeren lernen ihn dann kennen. Übrigens, am Rande sei gesagt, ich bin ganz begeistert. Ich hatte alle möglichen Leute auf dem Zettel. Wir müssen ja jetzt unsere pfarrerlose Zeit überbrücken. Ich war bei der Superintendentin, die hat sofort ihren Kalender aufgeschlagen. Alle, die ich angerufen habe, haben gesagt, ja, wann denn? Also wir haben schon mal bis zu den Sommerferien tolle Predigerinnen und Prediger. Da freue ich mich drüber. Pfarrer Martin Gebhardt, zu Ihrer Information, der eigentlich bei der Diakonie in Wuppertal arbeitet, tut er auch jetzt noch, der übernimmt die Vakanzvertretung bezüglich der Beerdigungen. Also die Beerdigungen, die anfallen, die wird der Martin Gebhardt machen. Außer, ich sag mal, es ist ein Gemeindeglied, langjähriger Mitarbeiter, der sagt, nee, wir wollen aber unbedingt vom Pfarrer Achim Wellnitz beerdigt werden oder irgend sowas, dann gucken wir natürlich. Aber ich freue mich sehr, dass der Martin Gebhardt das macht. Ich kenne ihn von Urzeiten her, das ist ganz schön. Alles andere habe ich mit der Superintendentin abgesprochen, machen wir selber. Wir sind eine Gemeinde mit so vielen tollen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Ich glaube, das schaffen wir schon mal bis zum Herbst, ja. Und dann hoffen wir, dass wir jemand Neues haben. Und übrigens, all diese wunderbaren ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich ab und zu über ein Dankeschön. Kritik gibt es in unserer Gemeinde genug. Aber Dankeschöns, die sind manchmal auch angemessen. Dann gibt es noch ein paar interessante Veranstaltungen. Am 21.04., also nächsten Samstag, da gibt es draußen, steht Aushang zu einem Konzert. Sie können zur Stadtmission geben, da gibt es einen wunderbaren Trödelmarkt. Überall kann man Geld hinterlassen, aber man kann auch tolle Dinge kaufen oder sich anschauen. Am 22. nach dem Gottesdienst etwas Neues, etwas anderes, gibt es Hirsch. 14.30 Uhr, da steht ohne Bistro, aber zu essen gibt es sicher irgendwann was, ja. Michael, oder gar nicht. Müssen wir Bütterchen mitbringen? Nee, müssen wir nicht. Gut, es gibt lecker Kaffee trinken. 14.30 Uhr im Jugendhaus findet Hirsch statt. Hirsch für Mitarbeiter, junge und ältere Mitarbeiter in dieser Gemeinde und alle, die Freude dran haben. Am 27. soll ich darauf hinweisen, ist ein Freitagabend, gibt es wieder ein Feierabendtreff. Ich wollte letzten Freitag hin, aber ich hatte so Magenprobleme. Im Café ist das. Ich hatte so Magenprobleme. Ich habe mich heute Morgen schon entschuldigt. Und mir wurde als erstes gesagt, der Laden war voll. Ich glaube, am 27.04. ist das Café auch voll. Da kommt nämlich ein besonderer Leckerbissen in Form von Annika Boos und Marco Lombardi. Und Uwe Kreinberg ist auch dabei. Lombardo. Okay, dann habe ich das falsch in der Mail abgeschrieben. Lombardo, ab 19 Uhr, Eintritt ist frei, gute Musik, leckere Getränke. Was hindert uns, dahin zu gehen? Und haben wir letzten Sonntag schon gemacht, werden wir jetzt jeden Sonntag machen, 8. Mai, Fester Termin im Kalender, 17 Uhr, Friedhof Nürnberg. Da findet zum Gedenken an die Opfer der NS-Zeit und an das Ende des Zweiten Weltkrieges jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt. Da sind wir auch stark involviert. Ich freue mich, dass dieses Jahr von der Realschule Oberbarmen 20 Schüler der Jahrgangsstufe 10 dahin kommen. Sowas ist ja auch immer ganz toll, dass so junge Leute das auch mitbekommen. Der Aufruf liegt draußen im Foyer. Habe ich jetzt was vergessen? Was ich nicht weiß, ob es in der vergangenen Woche eine Beerdigung gegeben hat, dann würden wir das Gedenken dann in der nächsten Woche nachholen. Dann lade ich Sie ein, zur Fürbitte aufzustehen.
Vater, du bist der gute Hirte und wir danken dir für diesen Gottesdienst und die Zeit des Auftankens bei dir. Du bist der gute Hirte und wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass du uns in dieser Übergangszeit stärkst und in uns bekräftigst, dass wir dich feiern wollen, Leben miteinander teilen wollen und für Menschen hier im Stadtteil da sein wollen. Vater, du bist der gute Hirte und wir danken dir für Isabella und ihre Familie und für jeden Menschen, den du zu dir ziehst. Vater, du bist der gute Hirte und bald dürfen wir wieder Konfirmation feiern. Wir bitten dich für jeden jungen Menschen, der sich zu dir bekennen will, dass du alle Vorbereitungen für die Konfirmation segnest und dass du die Konfirmanden und ihre Familien begleitest. Vater, du bist der gute Hirte und wir blicken in unsere Stadt und wir schauen erschrocken auf die Tat, die sich diese Woche am Hauptbahnhof ereignet hat. Vater, wir danken dir für die Bewahrung, für den Engel, den du diesem Kind geschickt hast und es gerettet hast. Aber wir wissen auch, dass die Kraft deiner Heilung und Versöhnung nun gebraucht wird. Und darum bitten wir dich und wir geben den Täter in deine Hände. Vater, du bist der gute Hirte. Der Krieg in Syrien aber, der ist schrecklich. Alles in uns schreit, dass die Gewalt, der Kampf und die Bomben aufhören müssen. Du bist der Gott des Friedens. Wir rufen verzweifelt zu dir für die Menschen, die unter den Auswirkungen dieses Krieges leiden. Und wir bitten dich um deinen Frieden. Wir bitten dich für unser Land und unsere Politiker, die da auch mit eingebunden sind, dass du Weisheit und Besonnenheit in das Handeln bringst. Du bist der gute Hirte und wir rufen zu dir und wir bitten dich um deinen Frieden. Und so bitten wir auch für das Gremium der Vereinten Nationen, dass dein Frieden Realität werden kann. Du bist der Gott des Friedens und der Versöhnung. Und das braucht jeder von uns auch ganz persönlich. Vater, du weißt, was jetzt in dieser Woche ansteht. Und so beten wir weiter gemeinsam zu dir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir singen miteinander das Segenslied. Thank you.
überbringen.